Ich denke, es ist keineswegs übertrieben zu sagen, wir kennen alle außergewöhnliche Menschen. Nun, Andrea hat alles rausgenommen, dem sie schon gesagt hat, um wen es geht. Ne? Also, ich hoffe, das war nicht die Überraschung des Tages hier, aber natürlich geht es hier heute um Jesus. Aber ich meine, es ist klar, wir kennen alle außergewöhnliche Menschen, Menschen, die durch ihre Intelligenz bestechen, die Sachen verstehen, die Sachen analysieren können, wo man nur sagt, wow. Also Hut ab, wie haben Sie das denn nur hingekriegt? Oder Menschen, die ihr Leben so aufopferungsvoll für andere Menschen leben, dass wir da auch wieder den Hut ziehen müssen. Wir sehen, wie sie sich um Flüchtlinge und um arme Menschen und um kranke Menschen kümmern. Und es ist wirklich inspirierend und es ist motivierend. Und ich bin Gott dankbar, dass es solche Menschen gibt. Das ist so sehr wichtig für uns als Menschen, diese Beispiele zu haben, um auch von denen motiviert zu werden, selber zumindest ein Stück mehr so zu sein. Oder es gibt auch Menschen, die ganz interessante Geschichten haben. Ich habe gerade diese Woche die Gelegenheit gehabt, mehrere Ehevorbereitungsgespräche zu führen mit einem Paar, das wirklich eine äußerst ungewöhnliche Geschichte hat. Die haben sich über eine gemeinsame Freundin kennengelernt und der Mann des Paares ist nach Indonesien geflogen, um diese junge Frau kennenzulernen. Da waren sie das erste Mal überhaupt in der, also sagen wir, im selben Land wie einander. Und dann sind sie das zweite Mal im selben Land in Südafrika gewesen, also schon gleich auf dem nächsten Kontinent gewesen. Da haben sie sich verlobt. Das dritte Mal, dass die physisch zusammen waren, war gerade diese letzte Woche hier in Jena. Also das dritte eigentliche Treffen und das dritte Kontinent. Und das nächste Mal, wenn sie sich dann direkt sehen, also live sehen, das wird dann in Kanada sein und da werden sie dann heiraten. Übrigens, er kommt aus der Nähe von Chicago, also Army, naja. Aber sie kommt aus Südafrika, ist mit etwa 12 Jahren nach Kanada gezogen und ist jetzt Lehrerin in Indonesien. Also wahnsinnig interessante Geschichten. Und man trifft auf Menschen, wo es manchmal einfach Spaß macht, ihre Geschichte zuzuhören. Aber natürlich, wenn wir von Jesus reden, reden wir von jemandem, hat eine wahnsinnig interessante Geschichte. Ist gar keine Frage an der Stelle. Jemand, der ganz Außergewöhnliches erlebt hat, der Außergewöhnliches getan hat, der sich eingesetzt hat für andere Menschen. Aber damit ist es immer noch nicht gesagt, was bei Jesus so völlig außergewöhnlich ist, buchstäblich einmalig, dass er viel mehr ist als einfach ein Mensch. Und um Jesus kennenzulernen, ist es wichtig, dass wir auch das lesen, was wir in der Bibel sehen, gerade in den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die ersten 4 Bücher vom Neuen Testament. Wenn wir da lesen, wie Jesus, was Jesus gelehrt hat, was Jesus getan hat und wie die Menschen seiner Zeit auch schon begeistert waren von dem, was sie mit ihm erlebt haben. Aber wie es ihm auch so wichtig war, ihnen zu zeigen, dass es nicht nur um die Wunder ging, die er tun konnte, nicht nur um die Lehre, die es ihm wichtig war, weiterzugeben, aber dass es noch viel, viel mehr dazugehörte. Und ich denke, wir können ein bisschen ein Bild davon bekommen, wenn wir schauen, was Jesus in Johannes Kapitel 6 getan hat. Ich will das erstmal nur kurz zusammenfassen, dann lese ich ein paar Verse daraus. Ich werde nicht das gesamte Kapitel vorlesen, aber ein Ereignis, ein Wunder von Jesus, wovon wir in allen 4 Evangelien lesen, also es sind relativ wenige, die in allen 4 berichtet werden, aber eins davon ist das, was wir als die Speisung der 5000 bezeichnen. Da ist Jesus in einem recht abgelegenen Gebiet gewesen. Er wollte eigentlich Ruhe haben mit seinen Jüngern, aber die Menschen sind in Scharen hinterhergekommen. Sie wollten in Jesu Nähe sein. Und er hat sie da gelehrt und dann so gegen Abend kommen die Jünger und sagen, Meister, es wird recht spät. Und die Leute, die haben nichts zu essen. Also nicht, dass die in Ohnmacht fallen auf dem Nachhauseweg. Wir sollen die jetzt nach Hause schicken, dass die genug Kraft haben, um dahin zu kommen. Und Jesus guckt seine Jünger ganz cool an und sagt, gebt ihr ihnen zu essen? Wir haben auch nichts. Also bei tausenden von Leuten, das 200 Denar würden nicht reichen, dass jeder ein Bissen bekommt. Ich habe versucht, so grob ist immer ein bisschen eine Sache, wenn man versucht, diese Währung von damals umzurechnen, aber ich habe grob überpeilt gerechnet, 200 Denar, das wären so 25.000 Euro. Und die sagen, das würde nicht mal reichen, dass jeder etwas bekommt. Und Jesus hat gesagt, was habt ihr? Die haben ein bisschen rumgeguckt, kleinen Jungen gefunden und gesagt, also er hat 5 Brote und 2 Fische. Jesus sagt, bringt es zu mir. Jesus betet darüber, er dankt Gott dafür und sagt seinen Jüngern, teilt es aus an die Menschen. Wieder, die Jünger haben sicherlich gedacht, na, das wird nicht lange dauern. Und sie fangen an auszuteilen. Und es geht doch immer weiter und immer weiter. Und die Menschen sind überwältigt davon, dass dieses kleine bisschen Essen immer mehr wurde. Und die Menschen sind wirklich von den Socken und die wollen mehr. Die wollen immer mehr von Jesus haben an der Stelle. Allerdings ist es auch ja, eigenartig, wie das Außergewöhnliche an Jesus es immer wieder auch schafft, dass das Ordinäre an uns Menschen rauszubringen. An der Stelle. Wer unser Leseplan für diese Reihe, die Geschichte, folgt, hat vielleicht gesehen, dass die Überschrift auf dem Leseplan für diese Woche heißt »Kein ordinärer Mann«. Ich gebe zu, ich habe das ein bisschen auf die Schnelle übersetzt und erst später gemerkt, als es schon gedruckt war, hätte eigentlich besser kein gewöhnlicher Mensch. Ein ordinärer Mann war Jesus auch nicht, aber ich verstehe, dass das was anderes ist. Aber deswegen sage ich auch, dass seine Außergewöhnlichkeit war irgendwie in der Lage, auch das Ordinäre an manchen Menschen herauszubringen. Und übrigens, wenn du diesen Lesenplan noch nicht benutzt, wir haben noch reichlich auf dem Tisch da draußen. Ich kann sie nur empfehlen, weil sie uns einen guten Überblick über die biblische Geschichte geben. Aber am nächsten nachdem Jesus diesen Menschen auf so wunderbare Art und Weise zu essen gegeben hat, kommen sie wieder an. Und ich will jetzt aus Johannes Evangelium Kapitel 6 ab Vers 25 lesen. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten ihm, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. So, mach da erstmal Pause. Erstmal, dass es uns klar ist. Am Tag zuvor hatte Jesus 5 Brote und 2 Fische genommen und damit über 5.000 Menschen zu essen gegeben. Und gleich am nächsten Tag, welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Ja, hallo? Hat er nicht schon genug getan, dass sie glauben können, dass sie sehen können, dass er etwas, ja, dass er ein außergewöhnlicher Mensch ist, dass sie ihm glauben können, wenn er etwas sagt? Hier haben wir das Problem für die Menschen, mit wem er gesprochen hat, dass sie noch mehr sehen wollen. Sie wollten noch mehr haben, sie wollten noch mehr Wunder sehen, sie wollten noch mehr Brot haben. Das Problem war, sie waren begeistert nach dem Brot. Die wollten ihren Magen satt haben, das war toll. Aber Jesus wollten sie nicht. Sie wollten das Wunder, aber sie wollten den Herr nicht. Sie wollten etwas haben, worüber sie begeistert sein konnten, aber sie wollten nicht den, der ihnen das Leben bietet. Wenn ein anderer gekommen wäre und hätte ihm Brot gegeben, wäre das auch gut gewesen. Und das ist, denke ich, eine Anfrage an uns immer wieder. Wer ist Jesus für uns? Was sehen wir in ihm? Ich habe schon vielfach von Menschen gehört, die ihren Glauben in Frage gestellt haben, beziehungsweise ob es was bringt, gläubig zu sein, Christ zu sein, wenn es ihnen schlecht ging. Nach dem Motto, wenn er mich nicht heilt, warum sollte ich ihm folgen? Wenn er nicht das in die Wege leitet, was ich haben will, warum sollte ich ihm folgen? Nun, ich will nicht hier, dass wenn jemand hier sagt, ja, diese Frage habe ich mir auch gestellt, ich will nicht sagen, du Böser, sondern ich möchte einladen, dass wir darüber nachdenken. Wer ist Jesus eigentlich? Ist er jemanden, von wem wir einfach eine Dienstleistung haben wollen? Oder ist er der Herr über unser Leben, wem wir nachfolgen, wem wir vertrauen, dass er sein Wort erfüllen wird, dass er uns ewiges Leben geben wird? Diese Menschen hatten eine Vorstellung, die hatten Erlebnisse mit Jesus gemacht und diese Erlebnisse, die waren ganz toll. Aber der, mit wem sie zusammen waren, das wird ihnen ein bisschen zu viel an der Stelle. Und dieses Gespräch zwischen Jesus und diesen Menschen geht ein bisschen hin und her und ich kann euch nur ermutigen, Johannes 6 selber nachzulesen. Es ist einiges da zum Nachdenken. Denkt nicht, dass das wie eine nette, leichte Geschichte, was man mal durchliest, ach, das war schön und weiter, sondern das ist wirklich ein bisschen was zum Kauen. Also da hat man es zu tun mit diesem Kapitel, aber es ist sehr viel wertvoll, sehr viel zum Nachdenken drin. Und ich möchte dann weiterlesen in Johannes 6 ab Vers 48, wo Jesus ihnen eine Antwort gibt, die nun wirklich nicht nach ihrem, wage ich es zu sagen, nach ihrem Geschmack ist. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Da stritten sich die Juden und sagten, wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? Die Menschen waren entsetzt. Sein Fleisch? Das ist ja ekelhaft. Und ich schätze, jeder einzelne von uns hier auch sagen würde, wenn wir das uns wortwörtlich vorstellen, ja, ziemlich abstoßend. Und wir sind auch sehr schnell dabei, und nicht völlig unberechtigt, wir sind sehr schnell dabei, auf das Abendmahl zu verweisen, zu sagen, das ist das, was Jesus meinte. Das ist das, was dabei verstanden werden sollte, weil in der gesamten Geschichte der Christenheit, vor Jesu Tod, nach seiner toten Auferstehung und in 2000-jähriger Kirchengeschichte ist es nie die Lehre der christlichen Kirche gewesen, dass wir von irgendeinem lebenden Menschen Fleisch abschneiden oder sie zu Ader lassen, dass wir was zu essen oder zu trinken haben. Wir Christen sind keine Menschenfresser. Das ist schlicht und einfach. Es ist sogar so, also in unserer Zeit müssen wir alles natürlich abgesichert haben. Ich habe gehört, das Abendmahl haben wir als Christen zu etwas ziemlich Komplizierten gemacht, eben weil es unter Christen so viele verschiedene Ansichten gibt. Was ist das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Wie funktioniert das? Und es wird vielleicht im Allgemeinen hier bekannt sein, dass die römisch-katholische Kirche von einer Transsubstantion spricht. Eben, dass das, was geweiht ist von dem Priester, dass das tatsächlich Fleisch Christi und Blut Christi wird. Nun, überlasse es den Menschen unserer Zeit, dem nachzugehen. Und ich habe gehört, dass Leute tatsächlich solche geweihte Sachen genommen haben und chemisch analysiert haben. Und siehe da, es war doch noch Brot und Wein. Also es war doch nicht in der Substanz transformiert in Fleisch und in Blut. Aber hat Jesus vielleicht noch mehr gemeint? Ist Jesus vielleicht schon an der Stelle noch viel weiter gegangen als unsere ganze Diskussion darüber, genau wie das Abendmahl zu verstehen ist? Ich habe in einem Kommentar gelesen einen interessanten Hinweis. Und das möchte ich heute mit euch teilen, weil ich denke, das bringt uns auf einer ganz anderen Ebene noch, was ganz wertvoll ist, wenn wir darüber nachdenken, was Jesus in Johannes 6 gesagt hat. Der Kommentator hat auf ein Ereignis in dem Leben von dem König David gesprochen. Und wir finden das im zweiten Buch Samuel, Kapitel 23. Da möchte ich die Verse 13 bis 17 vorlesen. Als sich einst das Lager der Philister in der Raphaiter-Ebene befand, kamen 3 von den 30 zu Beginn der Ernte hinab zur Höhle Adullam. David hielt sich damals in der Bergfestung auf und ein Posten der Philister lag in Bethlehem. Man muss dazu sagen, Bethlehem war Davids Heimatstadt. Da stammte er her, aber zu diesem Zeitpunkt waren die Philister, die hatten seine Heimatstadt besetzt. So, jetzt lese ich weiter. Da bekam David großen Durst und er sagte, wer bringt mir Wasser aus der Zisterne am Tor von Bethlehem? Da drangen die 3 Helden in das Lager der Philister ein, schöpften Wasser aus der Zisterne am Tor von Bethlehem, nahmen es mit und brachten es David. Doch er wollte es nicht trinken, sondern goss es für den Herrn als Trankopfer aus und sagte, das sei fern von mir, Herr, dass ich so etwas tue. Ist es nicht sozusagen das Blut der Männer, die unter Lebensgefahr hingegangen sind? Darum wollte er es nicht trinken. Eine solche Tat verbrachten die 3 Helden. Ich kann mich erinnern, dass ich das vor vielen Jahren irgendwann als Jugendlicher oder so gelesen hatte. Und ich habe gedacht, wow, der David ist ganz schön frech. Er sagt, oh, ich hätte so gern das Wasser von diesem Brunnen. Und seine Leute, sie riskieren ihr Leben, um dahin zu gehen, um das Wasser für ihn zu holen. Die bringen es zurück und er kippt es auf den Boden. Also erst jetzt, als ich mich mit diesem Text auseinandergesetzt habe, ist mir aufgefallen, dass er ihnen ein noch höheres Kompliment gemacht hat, weil er das als Opfer für den Herrn gesehen hat. Und ihnen gesagt hat, nee, also was ihr getan habt, das ist so groß, das ist so viel, das darf ich nicht für mich annehmen. Ich bin dem nicht wert. Nur Gott ist dem wert. Das muss Gott gehören. Und hat ihnen damit eigentlich, also sie nicht beleidigt, sondern im Gegenteil, er hat sie geehrt damit. Aber welchen Bezug hat das zu dem, was Jesus gesagt hat in Johannes 6? Wenn er sagt, ist das nicht das Blut der Männer, die das getan haben, sagt er, sie haben ihr Leben riskiert. Ihr Blut hätte vergossen werden können, weil sie versucht haben, dieses Wasser zu bekommen. Und er sagt, das Opfer ist zu groß, das kann ich nicht annehmen. In Johannes 6 sagt Jesus, ich werde mein Blut für euch hingeben. Ich werde mein Blut nicht nur riskieren. Mein Fleisch wird zerrissen, mein Blut wird vergossen. Das ist etwas, was er seinen Jüngern verschiedentlich durch die Zeit, in der er mit ihnen zusammen war, gesagt hat, dass er sterben muss. Er hat gesagt, mein Blut wird vergossen. Und ja, das ist ein hohes Opfer, aber ihr müsst das annehmen. Ihr braucht das. Und es gibt überhaupt keinen Ersatz dafür. Ihr habt es nötig, dass ich dieses Opfer bringe. Also ihr habt es nötig, mein Blut zu trinken, mein Fleisch zu essen. Ich habe auch mit verschiedenen Menschen gesprochen, beziehungsweise von verschiedensten Menschen gehört, die gesagt haben, ich will nicht, dass jemand für meine Schuld stirbt. Nee, das ist ja furchtbar, der Gedanke. Eins räume ich ein, ja. Der Gedanke sollte eigentlich für uns furchterregend sein. Es ist keine Kleinigkeit, wenn jemand sterben muss. Das ist eine sehr große Sache. Und vieles in uns sträubt sich dagegen, dass jemand anders für uns sterben sollte. Und wenn es schon einen Preis zu bezahlen gibt, sollte ich den nicht selber bezahlen? Ich meine, bin ich nicht der, der sich verschuldet hat, dass der Preis zu bezahlen ist? Ja, ich bin es, der sich verschuldet hat. Aber Jesus sagt in diesen Worten sehr deutlich, du kannst es nicht bezahlen. Es ist dir nicht möglich, aber es ist mir möglich. Und ich bezahle den Preis für dich, aber du musst es annehmen. Und wenn du das annimmst, nimmst du nicht nur die schöne Lehre, wo viele Leute sagen, oh ja, die Lehre von Jesus, toll. Nimmst du nicht nur die Wunder, die Jesus getan hat und heute noch tut. Du nimmst nicht nur die Wunder an, sondern wir nehmen Jesus an. Wir nehmen Jesus an als Herr über unser Leben. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, das Opfer, das er für uns gebracht hat, ja, es war ein sehr hoher Preis, aber es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur Jesus. Und oh ja, es ist wirklich ein außergewöhnlicher Mensch, weil er viel mehr ist als nur Mensch. Gott mitten unter uns. Jesus war kein gewöhnlicher Mensch. Wunderbar geboren, wunderbar gelebt. Und in 2 Wochen feiern wir auf besondere Art und Weise das Erstaunlichste, was er für uns getan hat. So schrecklich wie sein Tod war, so herrlich war seine Auferstehung. So herrlich kann seine Auferstehung in deinem Leben auch heute noch sein. Jesus war kein gewöhnlicher Mensch. Wir sind meist erst bereit, jemandem etwas zu vergeben, wenn sie uns gezeigt haben, dass sie sich gebessert haben. Paulus schreibt, wie ungewöhnlich Jesu Opfer war in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Da steht in Römer Kapitel 5, in den Versen 6 bis 8, Christus ist schon zu der Zeit, da wir noch schwach und gottlos waren, für uns gestorben. Dabei wir nur schwerlich jemand für einen Gerechten sterben, vielleicht jedoch für einen guten Mensch sein Leben wagen. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Bekenntnis von unseren Lippen ist sehr wichtig. Aber noch viel wichtiger ist die Hingabe unseres Herzens. Die Hingabe unseres Herzens an den, der das lebensbringende Opfer für uns gegeben hat. Er war kein gewöhnlicher Mensch und er will dir ein außergewöhnliches Geschenk machen. Ein Geschenk des Lebens. Ein Geschenk des ewigen Lebens. Wir wollen heute das Abendmahl miteinander feiern. Und wir werden ein bisschen Brot, ja, keine Angst, es ist Brot. Wir werden einen Schluck, nicht mal Wein, ohne Alkohol. bekommen. Aber wie auch immer dein Abendmahlsverständnis ist, du sollst auf alle Fälle wissen, Jesus will dich auf ganz besondere Art und Weise begegnen. Er will, dass du weißt, dass er freiwillig sein Leben für dich gegeben hat. Er will, dass du weißt, dass er sein Leben hingegeben hat, auch obwohl er wusste, dass du Verschiedenes Verkehrtes in deinem Leben machen würdest. Er hat sein Leben eigentlich deswegen hingegeben. Seine Liebe für dich hat nicht erst begonnen, als du angefangen hast, ihn zu erkennen, sondern seine Liebe für dich war schon viel früher da. Wenn du das Brot, wenn du den Kelch zu dir nimmst, lass ihn dein ganzes Wesen durchfahren und lass es nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, dass du das Abendmahl nimmst, sondern lass sein ganzes Wesen in dir sein, um dein Wesen zu verwandeln, um dir neues Leben zu geben. Und dieser außergewöhnliche Mensch kann dir ein außergewöhnliches, ein ewiges Leben geben. Amen.